Ja gut, so bin ich auch noch nie begrüßt worden. Super, sehr gut. Genau, also Leute, ich frage mich tatsächlich, wie fühlt sich eigentlich so eine Geschichte an? Also so eine Richtergeschichte, überhaupt beim Alten Testament. Wie fühlt sich denn das so zeitmäßig an? Ihr habt ja so diese Predigtreihe und ich würde euch gern mal kurz in dieses Gefühl mit hineinnehmen, wo wir uns eigentlich befinden. Also zeitlich. Lass uns doch mal so eine Württemberger Folie über die Geschichte legen. Eine Württemberger Folie über die Richtergeschichte. Und zwar nur zeitmäßig. Wo befinden wir uns? Bronzezeit, Übergangszeit, Eisenzeit. Ich habe mal nachgeschaut, was gab es denn damals, so 1100, 1200 vor Christus, was gab es denn da überhaupt hier bei euch in Stuttgart? Wald. Vor allem Wald, aber am Neckar hat man tatsächlich was gefunden. So ein paar ganz kleine Grabstellen, wo man davon ausgeht, okay, da haben so eine Handvoll Leute irgendwo gelebt. So kleine Siedlungen. Man hat festgestellt, wie die sich damals bestattet haben, nämlich mit Urnengräber. Genau das, was heute die Württemberger auch wieder machen, vor allem Urnengräber. Ich war ja lange Gemeindepfarrer. Habe das richtig live mitbekommen, wie sich das gewandelt hat. Ja? Da haben noch Kommunen ihre Friedhöfe erweitert, aber inzwischen sind die alle viel zu groß, weil alle Württemberger machen Urnenbestattung. Bald. Also damals war das schon so, zur Zeit der Richter. Und ihr könnt euch sicher sein, das Landesmuseum Stuttgart, das wäre heilfroh, hätten sie auch nur ansatzweise irgendwelche Textzeugnisse, irgendein Material, wie wir es haben, beim Richterbuch, also in Israel. Ah, und der hier, das ist das sogenannte Hirschlander Kämpfer, Ritter oder genau, bei Ditzingen, Philipp, du kennst ihn natürlich, direkt in deiner Nachbarschaft hat man den gefunden, aber obwohl das mit zu den ältesten geschichtlichen Zeugnissen gehört bei uns in der Region, ist der entstanden, als David gerade begraben wurde. Und David, der ist wiederum einige Zeit nach der Richterzeit erst, ja, in der Königszeit. Die Richterzeit ist ja genau die Zeit zwischen Landnahme, Josua, Landnahme, dann gab es irgendwie so ein Vakuum. Die Völker haben die Stämme haben ihre Gebiete besiedelt und waren dann irgendwie zu Hause und dann gingen die Probleme los. Und zwar wirklich. So, das lesen wir nämlich kurz vorher, Kapitel 2. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Die taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen. Was ist da passiert? Kaum waren die in ihrem Land, haben ihre Gebiete besiedelt, sind die Generationen verstorben, die das noch mitbekommen haben, die noch dabei waren. Und dann kamen die Generationen, die dann gestorben sind, die zumindest sagen konnten, meine Eltern haben mir noch Folgendes erzählt. Alle waren sie gestorben und plötzlich kommt genau das hier. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten anderen Baalen. Offensichtlich haben sie das, was sie dort vorgefunden haben, einfach übernommen und nicht einfach weggedrückt. Der Glaube an den lebendigen Gott, die Erfahrungen der Eltern, die kannst du nicht einfach vererben. Du kannst es nicht einfach sagen, wenn ich so bin, wird mein Kind auch so sein oder meine Enkel werden auch so sein. Du kannst es hoffen, du kannst es beten, du kannst darauf einwirken, du kannst mahnen, du kannst Altäre aufbauen. Aber jeder und jede Generation entscheidet selbst, so wie ihr auch. Ihr entscheidet selbst. Was für ein Gott ist das, dem ich dienen möchte? Welche Altäre gibt es um mich herum? Welche Altäre möchte ich aufbauen oder dienen? Nochmal ein ganzer kurzer Blick, weil jetzt geht es gleich nochmal um den Gideon. Wir haben im Richterbuch so plus minus, muss man sagen, je nachdem, wie man es zählt, 12 Richter. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen oder gehört. Spannend, dass diese 12 Richter irgendwie fast allen Stämmen zugeordnet werden können, mehr oder weniger. Das ist deswegen so wichtig, weil das ganze Richterbuch, wenn man es nacheinander in der Summe erzählt, wären das 400 Jahre, das passt aber nicht ins Zeitschema und man kann ziemlich davon ausgehen, dass die Dinge eben parallel passiert sind. Also nicht alle Richter kamen nacheinander, sondern vieles hat sich überlappt, weil eben auch diese verschiedenen Stämme und Völker, dass die eben entsprechend auch ihre eigene Geschichte hatten. Also es überlappt sich. Ihr seht hier bekannte Namen wie Deborah, Gideon oder hinten ganz unten Simson etwa. Das sind diese Richter und ich habe es euch mal ganz kurz aufgeschrieben, welche Stämme auf jeden Fall dort mit vorkommen. Bei Gideon landen wir bei Manasse. Wer ist jetzt eigentlich Manasse? Ein ziemlich großes Gebiet. Manasse, ein Sohn Josefs und dort, genau hier in diesem Gebiet, für dieses Gebiet, war Gideon zuständig. Er war ein Sohn Abiesers und Abieser war wiederum ein Sohn von Manasse. Jetzt habt ihr so ein bisschen von der Einordnung her, deswegen das Gebiet Manasse, Israel, dort ist diese Geschichte passiert. Und spannend, heute auch Gemeindeleitung, Einführung, spannend finde ich, dass der Gideon ein Prototyp für die Herausforderung geistlicher Leiter ist im Alten Testament. Jetzt sage ich einen Prototyp der Herausforderung. Er ist nicht das Vorbild, denn wenn man die Gideon-Geschichte insgesamt liest, dann schüttelt man irgendwann auch mal den Kopf und sagt, kann es denn sein, dass Gott genau so einen beruft? Ja, das kann sein. Das hat Gott gemacht. Wie die Geschichte bei Gideon endet, ist heute nicht das Thema, aber lest es mal, das ist krass. Das ist wirklich krass und man fragt sich, wo mag das eigentlich, was hat sich Gott wohl dabei gedacht? Also ich habe mal drei Punkte rausgesucht und immer jetzt einen kurzen Bibelabschnitt dazu. Oh, das ging zu schnell. Der erste Punkt, vor der eigenen Haustüre kehren. Vor der eigenen Haustüre kehren. Erste Herausforderung für Menschen, die in der Berufung stehen, für Leiter. Und wenn ich jetzt von Leiter rede, haben wir letztes Mal, war das in der Predigt dran, wissen wir, dass Gideon jetzt nicht nur vor Gemeindeleitung steht oder womöglich vor Verbandsleitung oder für was auch immer, sondern Gideon steht für Menschen, die in Leitung stehen. Also, wenn du eine Familie hast als Eltern oder wenn du eine Gruppe leitest oder ein Musikteam verantwortest oder eine Kleingruppe mitleitest. Also, keiner kann sich wahrscheinlich heute so einfach rausstellen aus dem Ganzen. Wenn du eine Gebetsgemeinschaft miteinander hast und sagst, ich leite die jetzt, ich nehme das Wort, ich leite uns da durch. Was sind die Herausforderungen? Vor der eigenen Türe sauber machen, das ist besonders schwer. Das ist der Text dazu. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nämlich zu Gideon, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, und haue um das Aschera-Bild, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinen Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar nach der vorgeschriebenen Ordnung und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten der Stadt, das am Tage zu tun und tat's in der Nacht. So startet unser Bibelabschnitt heute und ich finde, es geht kräftig gleich ans Altgemachte. Die Altäre der anderen einzureißen, das ist vergleichbar gefährlich, aber es ist vergleichbar leicht. Im Gegensatz zu dem, wenn man sagt, ich reiße die Altäre in meiner eigenen Familiengeschichte ein. Also ich mache es zu Hause. Ich bringe das Ding zu Hause in Ordnung. Von daher verstehe ich die Angst Gideons durchaus. Gideon hat Angst, und zwar heftig, vor den Nachbarn natürlich, aber viel mehr vor seinem Vater. Ich hatte jetzt selber das Glück, persönlich in einer Familie aufzuwachsen. Mein Vater und meine Mutter sind beide gläubig. Die haben uns Kinder im besten, so wie ich es jetzt nachvollziehen kann, im besten erzogen als Christenkinder. Also wir haben bei ihnen erfahren, wer Jesus ist. Wir sind mit ihnen in die Gemeinde getragen worden. Wir waren da dabei. Die wollten das Beste für uns. Wir haben alles erlebt, was man erleben kann. Sie haben uns viel Freiheit gegeben für alles. Mein Vater hat gesagt, wenn du ein Auto brauchst, dann, wo ich 18 war natürlich, wenn du ein Auto brauchst für die Gemeinde, ich zahle alles, ich zahle der Sprit alles. Habe ich ein Auto braucht, um mit meinen Kumpels irgendwie zum Fußball zu fahren oder so, dann war immer gleich Verhandlungsbasis. Aber für das war immer alles da. Alles da. Ganz positiv. Ich habe es auch nicht so erlebt, dass meine Eltern Druck ausgeübt haben, dass sie gesagt haben, wenn du Christ bist, dann musst du, sondern sie haben uns immer gelehrt, mit Gott leben, mit dem Gewissen vor Gott stehen, bei Jesus in der Freiheit leben, das ist super. So, das war meine Situation. Aber ich habe in meinem Umfeld in der Gemeinde, habe ich Leute kennengelernt, die sind zum Glauben gekommen in der Gemeinde. Und ihre Familiengeschichte war total andere. Und ich hatte es da vergleichsweise einfach. Ich musste keine Altäre meiner Eltern umstürzen, dachte ich. Die hatten die Herausforderung, dass echte andere Altäre zu Hause standen. Da wurden andere Dinge zum Maßstab gemacht. Da wurden andere Dinge angebetet. Und wenn ich jetzt zum Christ werde, zum Jesus-Nachfolger, was mache ich denn dann jetzt? Wie lebe ich das zu Hause? Und die einen haben es so gemacht, wie hier in dem Text, die haben praktisch die alten Schallplatten, damals waren es halt noch Schallplatten, zerbrochen, kaputt gemacht und damit den Altar Jesu gebaut. Hier sind es der Baals-Altar kaputt gemacht und daraus den Altar Jesu gebaut. Das kann richtig sein. Das kann richtig sein, dass man so macht, aber es ist nicht die Blaupause für unser Handeln. Es kann auch richtig zu sein, dass wir schlau sind und sagen, das ist dein Ding. Aber dass wir uns davon ganz klar distanzieren, es ist dein Ding. Es ist dein Ding. Und wie schwer fällt einem das, in der eigenen Familie zu tun, einzufordern in der eigenen Familie. Wir hatten auch unsere Hürden. Ich mache mal ein Beispiel von zu Hause. Was ich kaum kannte zu Hause, ist, dass wir als Familie um den Tisch saßen und miteinander frei beteten, also Gebetsgemeinschaft. Ja? Das, was ich in der Gemeinde dauernd erlebt habe. Warum ist es dort in der Gemeinde so einfach und warum ist die Hürde zu Hause so hoch? Obwohl wir ja alle Christen sind. Da gibt es auch Hürden in der Familie. Wie gehe ich damit um, dass es zu Hause so schwer ist und ich zu Hause kein Held bin, aber in der Gemeinde, da klopfen mir vielleicht viele auf die Schultern oder dir. Weil es toll ist, wie du dich einbringst. Und das ist das Feld, das Übungsfeld, aber die Herausforderung, die Gott dem Gideon stellt, der sagt, wenn du leiten möchtest, eine Gemeinde, dann schau, dass es zu Hause okay ist. Dass du dort auch Farbe bekennst. Wie bekenne ich denn zu Hause Farbe? Wie kann das überhaupt gehen denn? Ich behaupte, Gemeinde leiten ist einfacher als seinem auf Abwägen gekommenen Vater. Vielleicht der dann noch dazu noch ein Standing in der Öffentlichkeit hatte, wie der Vater Gideons, die Stirn zu bieten. Und genau das musste Gideon tun. Genau das musste Gideon tun. Boah, nichts ist schwerer, als zu Hause aufzuräumen. Das Bekenntnis nach innen ist oft schwerer als das Bekenntnis nach außen. Aber tut es. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die uns hier beschrieben werden, die uns helfen können. Erstens, er baut die alten Altäre nachts ab. Man muss nicht alles in offener Konfrontation tun. Manche Dinge dürfen auch einfach passieren, ohne dass es jemand merkt. Ich muss nicht alles auf den Tisch legen und sagen, ab heute gilt, sondern Fakten schaffen. Einfach Fakten schaffen und lass es so sein. Und ab jetzt nehme ich mir vor, dass ich das zu Hause so leben möchte. Einfach tun. Und das Zweite ist, 10 Freunde. 10 Freunde hat er dazu genommen, also waren sie zu 11, Fußballmannschaft. 11 Leute, 10 Freunde nimmt er dazu. Das ist offensichtlich die Größe, die ja immer wieder vorkommt in der Bibel. Ja, sei es bei den Stämmen, sei es bei den Jüngern. So eine gute Größe, die Kraft hat. Da fühle ich mich sicher. Weihe doch andere Leute dazu ein. Mach's nicht alleine. Und nicht nur einweihen, wenn es darum geht, wie baue ich Gemeinde? Also wie kann hier Gemeindeleben gelingen? Wie können wir hier Aktionen machen oder so? Sondern weihe doch deine Freunde ein in das, was dich persönlich betrifft und du nicht weiterkommst. Ihr seid nicht allein, ihr seid ein Team. Ihr könnt Leitung ausüben, auch ihr als Gemeindeleitung. Wie geht es euch denn persönlich? Was treibt euch um? Braucht ihr euch einander auch persönlich? So, die zweite Herausforderung von Leiter: Nicht Gott muss sich beweisen, sondern die anderen. Und dieser Bibeltext gehört dazu. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen: Wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt: Gideon, der Sohn des Joasch, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joasch aber sprach zu allen, Klammer auf, ihr erinnert euch, er selber hatte einen Baals-Altar. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch vor dem Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst. Wenn man seinen Altar niedergerissen hat, von dem Tag an nannte man Gideon Jerubbaal. Das heißt, Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Warum ist das eine Anfechtung für Leiter? Und worin liegt die? Nicht Gott muss sich beweisen, sondern die anderen. Leiter meinen oft, sie müssten Gott verteidigen. Das ist die Herausforderung. Als müssten wir Jesus, ich bring's mal auf Jesus, als müssten wir Jesus verteidigen. Die Geschichte sagt was anderes: Baue einen Altar, also die Anbetung soll Jesus gebühren, sonst niemand. Bete Jesus an, sonst niemand. Tu es. Und wenn du nachts Fakten schaffst, aber du musst ihn nicht verteidigen. Jetzt war hier natürlich genau die Argumentation genau andersrum, weil sie kamen und gesagt haben, da gib uns deinen Sohn raus. Und der Vater vom Gideon hat gesagt, ja warum denn? Halt mal, ihr seid doch, wenn ihr wirklich an Baal glaubt, dann muss der sich doch beweisen. Er muss sich beweisen, dass er der Stärkere ist. Und das ist der Punkt. Wir müssen nicht Jesus verteidigen nach dem Motto, Jesus ist stärker. Warum sollten wir ihn verteidigen müssen? Es wird sich erweisen. Und die anderen, die sagen, Jesus ist es nicht, denen ihre Götter müssen zuerst beweisen, dass sie stärker sind als Jesus. So rum geht der Schuh. So rum geht der Schuh. Die anderen müssen beweisen, dass ihre Götter und Altäre mächtiger sind als eure. Mächtiger als Jesus. Verteidigt nicht Jesus, also Klammer auf, Argumente lernen, ist ja völlig logisch. Argumente lernen, dass er sagt, hey, das spricht für Jesus, das spricht für den christlichen Glauben. Das spricht darum, dass es für mich plausibel ist. Der Kopf einschalten, ist völlig klar. Es geht darum, verteidigt es nicht nach außen, als hättet ihr recht. Ist übrigens auch interessant im Gespräch mit Muslimen, mit dem Islam. Ihr habt hier viel damit zu tun, da seid ihr viel besser als ich. Aber wir wissen schon lange, es macht keinen Sinn, die anderen schlecht zu machen. Es macht nur Sinn zu sagen, prüfe, probier's. Prüfe doch, ob dieser Jesus, von dem du sogar im Koran liest, nicht der Messias sein könnte. Prüfe. Wer trägt? Wer ist stärker? Lasst uns raus aus dem Kampfmodus, falls wir überhaupt in einem Kampfmodus sind. Das ist die Gefährdung. Raus aus dem Kampf, rein in die Verkündigung vom Evangelium. Das ist wirklich die freimachende Botschaft. Wenn du Jesus begegnest, dann kannst du ihn erleben als den lebendigen Gott. Ausprobieren. Ausprobieren, nicht verteidigen. So, und der dritte Gedanke dazu. Was ist die große Herausforderung mit Vollmacht voraus? Folgender Bibeltext dazu noch. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und er blies die Posaune und rief die Abisiräter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Boten zu ganz Manasse und rief auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Boten zu Asser und Sebulon und Naphtali. Die kamen herauf, ihnen entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und dann wissen wir, das habe ich jetzt weglassen, dann geht das Ganze nochmal andersrum mit dieser Wolle, was jetzt nass sein soll und was trocken bleiben soll. Also ein zweites Mal. Euphorie ist keine Vollmacht, nicht bei Gideon, nicht bei uns. Und doch sieht man bei Gideon, dass er in Vollmacht handelt. Und was heißt das, in Vollmacht handeln? Das sind die fünf Dinge, die ich entdecke. Vollmächtig sein, leiten heißt, Herr, ich bin angewiesen auf deinen Heiligen Geist. Kommt hier im Alten Testament, der Heilige Geist kommt hier vor. Kam der Heilige Geist, der Geist Gottes auf ihn. Der Heilige Geist, unsere Möglichkeiten sind immer die Möglichkeiten Gottes. Nicht wir, vor kam es ja, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also es heißt, dass wirklich Jesus sagt, meinen Geist möchte ich dir geben. Deine Möglichkeiten sind in Wahrheit meine Möglichkeiten, sagt Jesus. Gebrauche sie, setze sie ein, denn ich bin's, der es tut. Heiliger Geist. Musik, ich habe das Quint am Rande gesehen, da ist die Posaune im Spiel. Der Gideon bläst die Posaune, er macht Musik, das kommt ja bei Jericho schon, aber übrigens auch bei der Deborah kommt Musik. Und es kommt nochmal Musik bei Ehud, auch einem Richter. Es kommt auffallend oft vor beim Richterbuch, gefällt mir natürlich. Ja. Wenn irgendwie bei den Richtern kommt Musik vor, die Posaune ist immer die Musik zum Aufbruch, zum Mutmachen, zum Weitergehen, zum Miteinander singen, zum Einstimmen, zum Loben, aber auch wirklich zum Aufbruch. Jetzt geht's los. Jetzt lasst uns das tun. Lasst uns das machen. Auch wenn die Posaunen damals anders ausgesehen haben als unsere. Waren ja eher diese Hörner, ja, die man da hatte. Also er macht Musik. Deborah dichtet im Team ein Siegeslied. Der Gideon weiß, was Musik bewirkt, weil die Musik Menschen auf die Beine bringt und Musik kann auch zum Lobpreis verwendet werden. Musik ist nicht immer Lobpreis, aber sie kann zum Lobpreis verwendet werden. Lasst uns ausrichten auf diesen einen Herrn. Vollmacht hat was damit zu tun mit Musik und Lobpreis und Anbetung. Beteiligung ermöglichen, das hat was mit Vollmacht zu tun. Leiter sind Menschen, die beteiligen. Leiter sind Menschen, die nicht für sich selber da sind, sondern sie versuchen, andere mitzunehmen, andere zu ermutigen. Er sammelt die Stimme, er ruft sie alle zusammen, lasst uns das gemeinsam tun. Er investiert offensichtlich viel Kraft und Zeit, sonst wäre es gar nicht erwähnt in der Bibel, dass er die Völker sammelt, dass er sie zusammenbekommt und sagt, lasst uns das gemeinsam tun. Alleine ist man oft zu schwach. Das gilt auch für Ortschaften, oder einzelne Gemeinden, alleine ist man manchmal zu schwach, um Größeres zu bewegen. Wir brauchen einander. Gott ernsthaft befragen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, das mit dieser Wolle und der Tenne, das ist ja irgendwie so ein Ding, ich weiß, da legen manche Menschen auch wahnsinnig viel aus da dazu. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Ja? Also der nimmt da Wolle und legt sie irgendwie so auf die Tenne oder auf der Fels, auf der Boden und sagt, Herr, lass es doch so sein, dass morgen die Wolle nass ist und das andere trocken. Oder lass es doch so sein, damit ich mir ganz sicher bin, dass außenrum nass ist und die Wolle trocken. Genau andersrum. Und Gott macht es. Gott macht es. Ja, hallo. Auf was lässt der sich denn ein? Und das ist Spannende bei Gott durch die ganze Bibel, dass er sich auf die eigentlich einfachen Dinge einlässt und wir sie trotzdem in Zweifel ziehen. Wir sie trotzdem in Zweifel ziehen. Also, ich gebe euch meinen Sohn ans Kreuz. Er stirbt für dich und für alle in dieser Welt zur Erlösung aller Sünden. Das ist das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Und mir sagt, hä? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich ist das völlig irre. Und so geht es die ganze Zeit durch die Bibel, aber am Kreuz macht es sich am meisten fest. Weil wir dann sagen, naja, also wenn schon die ganze Welt voller Sünde ist, dann müsste und die Welt erlöst werden muss, dann muss ja irgendwas ganz Großartiges passieren. Also etwas, was unglaublich wichtig und wo irgendwie, also alle irgendwie, keine Ahnung, da müssten jetzt irgendwie alle Sterne und Sonnen sich bewegen und plötzlich die ganze Umlaufbahn anders sein oder keine Ahnung. Und Gott sagt, was ich mache ist, ich schaffe ein echtes Gegengewicht, ich opfere mich selbst an diesem Kreuz. Das ist ein echtes Gegengewicht zur Schuld und Sünde dieser Welt und ich werde euch erlösen. Am Kreuz, schau ins Kreuz. Schau auf die Wolle. Herr, wenn das so ist, dann zeig mir es, mach's mir es, zeig mir es, dass die Wolle trocken ist und das andere nass. Ja, die Wolle ist trocken. Und ich glaub's nicht. Und ich glaub's nicht. Und dann dreht er es nochmal rum und er erweist sich wieder. Dann glaubt er's. Wie viel braucht's? Was mich begeistert ist, dass Gott sich drauf einlässt. Er sagt, wenn du mich fragst, dann frage mich. Und bring deine Zweifel zu mir. Ich lass mich ganz drauf ein auf deine Zweifel. Auf deine Fragen. Ich will dir antworten. Wer mich sucht, der wird mich finden. Ich lass mich von dir finden. Das ist ein Versprechen Gottes. Ich lass mich von dir finden. Und schließlich hat er das ganze große Ziel im Blick. Er könnte dann nämlich auch sagen, okay, vielen Dank Gott, jetzt weiß ich's, ich glaube dir, Amen, ich gehe wieder nach Hause. Das macht er nicht, sondern jetzt macht er's. Das heißt, sein Glaube kommt in die Schuhe, wirklich. Er tut es, er setzt es um. Er macht es, er setzt sich ein. Also Leiter, Verantwortliche, nicht nur Beschlüsse fassen, nicht nur Ideen sammeln, da gehört ja gar nicht dazu, ich spreche irgendwie zu den Falschen, das weiß ich schon, aber trotzdem, es gehört dazu. Dann zu sagen, jetzt setzen wir es auch um. Jetzt setzen wir es auch um. Wir tun's. Es muss umgesetzt werden. Wir tun's, wir bringen's an den Start. Soweit. Gideon, das könnte ja jeder von uns sein. Plötzlich steht einer da, ein Bote Gottes, und sagt, du, genau dich brauche ich. Und du, deine erste Herausforderung ist, räum zu Hause auf. Und du, deine zweite Herausforderung ist, dass du dich wirklich senden lässt, dass du es tust. Glaub mir, verteidige mich nicht, ich bin der Herr. Ich bin der Herr, ich werde es machen. Keine Ahnung, wo du gerade stehst, an welcher Herausforderung. Ob es eher das Zuhause ist oder ob es eher die Frage ist, wie stark traue ich Gott alles zu? Oder ob es eher diese Dinge sind. Was heißt es eigentlich, dass ich mich neu vergegenwärtige, was vollmächtig sein heißt, dass ich mich beschenken lasse von diesen Dingen her? Kommt, lasst uns beten. Wenn es euch möglich ist, stehen wir dazu auf. Und ich würde euch gerne eine Minute Zeit lassen, dass ihr euch nochmal ausstreckt vom Herzen her, da wo ihr gerade steht und sagt, genau das möchte ich an der Stelle heute dir sagen, Jesus. Das ist meine Herausforderung. Und jetzt hast du uns ein Gebet gegeben, das du gesagt hast, wenn ihr betet, betet so. Das möchten wir gerne in Anspruch nehmen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam das Vater unser beten und das alles einpacken in dieses eine Gebet, was euch jetzt bewegt. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.